do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und heute beschäftigen wir uns mit den All-Star-Teams. Das All-Star-Game, das All-Star-Weekend, es rückt immer näher. Die Starter sind bereits bekannt. Die Reservisten werden dann heute Nacht bekannt gegeben für euch, wenn ihr diese Folge direkt am Donnerstag hört. Die kennen wir also noch nicht, aber das ist auch eigentlich nicht so wichtig, weil wir wollen unsere All-Star-Picks raushauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ihr wisst natürlich, wer mein All-Star-Votum Jahr für Jahr anführt. Und das ist kein NBA-Spieler, sondern das ist ein NBA-Experte. Es ist kein geringerer als Julius Schubert, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, mon frère?
Einen wunderschönen guten Morgen, wie immer. Vielen, vielen Dank für diese nette Einladung. Mir geht's wunderbar. Bin ein bisschen im Stress gerade, weil die New York-Reise immer näher rückt. Aber habe mich jetzt schon seit einer Weile gefreut auf diese Podcast-Folge. Und kann es kaum erwarten, mit dir über die aktuellen Geschehnisse in der NBA zu reden. Und natürlich auch über die All-Stars, was natürlich Jahr für Jahr wieder ein heißes Thema ist. Also mir geht's wunderbar. Wie geht's dir?
Es geht mir auch gut. Ich kann nicht klagen. Ich freue mich auch auf den All-Star-Talk. Ich bin gespannt, weil ich mir vorstellen könnte, dass das wahnsinnig langweilig wird, weil wir hier ziemlich Schritt für Schritt, Seite an Seite durchgehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es gibt den ein oder anderen Spot, bei dem ich mir überhaupt nicht sicher bin. Im Osten vor allem. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, wen wir da in der All-Star-Diskussion sehen und wen wir da vor allem natürlich ganz vorne mit dabei sehen. Vorher wie immer die Headlines und da starte ich rein diese Woche. Meine Headline ist, der Keller der NBA ist historisch schlecht. Wir haben aktuell 5 Teams mit einem Net-Rating von mindestens minus 8 beziehungsweise von höchstens minus 8, wenn man so will. Also mit einem minus 8 oder schlechteren Net-Rating. Das sind in absteigender Reihenfolge die San Antonio Spurs mit minus 8,4, die Washington Wizards mit minus 9,5, die Portland Trailblazers mit minus 9,6, die Detroit Pistons mit minus 11,0 und die Charlotte Hornets mit minus 11,8. Diese glorreichen Teams haben Stand jetzt, Detroit hat 6 Spiele gewonnen, Washington 9, San Antonio und Charlotte jeweils 10 und Portland rast ihnen allen davon mit 14 Siegen. Die Grizzlies mit 18 Siegen sind auch noch ziemlich schlecht unterwegs, die haben aber ein deutlich besseres Netrating, also es sind wirklich diese 5 Teams, die sich da absetzen im Rennen um die hohen Draftpicks. Und ich habe mich gefragt, das muss doch historisch schlecht sein, oder? Also das kann ja nicht sein, dass das häufiger passiert. Ich bin in die etwas jüngere Vergangenheit zurückgegangen. Ich habe mich jetzt auf die letzten 10 Jahre beschränkt, um mal zu gucken, wie viele Teams haben wir denn sonst so, die in diesen schlechten Gefilden unterwegs sind. Ich könnte wetten, dass wenn man noch weiter zurückgeht, dass das dann noch historischere Ausmaße annimmt. Ich werde jetzt nicht die ganzen Teams vorlesen mit den ganzen Netratings und so weiter, aber einfach, dass man das mal einordnen kann. Mal, was würdest du schätzen? Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade bei Charlotte mit minus 11,8. Das ist das schlechteste Netrating. Schätz doch mal ins Blaue rein. Was glaubst du, was war das schlechteste Netrating der letzten 10 Jahre in der NBA? Laut Cleaning the Glass alles übrigens.
Minus 10.
Nee. Wir hatten tatsächlich ein paar noch stinkigere Stinker mit drin, aber es sind die Charlotte Hornets mit minus 11,8, die sich, also aktuell minus 11,8 Charlotte und die 2016er 76ers, die glorreiche Process-Ära, die hatten auch mal minus 11,8. Also die ganz, ganz schlechten Sümpfe, in denen wir uns bewegen, sind nicht der Ausreißer, aber die Anzahl an Teams und generell muss man sagen, ein zweistellig schlechtes Netrating ist nicht so häufig, zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Letzte Saison hatten wir Detroit, Houston, San Antonio. 3 Teams mit mindestens, also mit maximal minus 8, aber keins im zweistelligen Bereich. 21-22 hatten wir Detroit, Houston, Orlando, OKC und Portland. Das ist auch krass. Vor 2 Jahren hat der OKC ein Netrating von minus 8,6, war das zweitschlechteste, nee, das drittschlechteste Team der Liga. Und jetzt sind sie da ganz oben im Westen mit dabei. 2021 hatten wir 4 Teams, 2020 nur 1, die Warriors damals. 2019 hatten wir 5 Teams, aber auch da nicht ganz so schlecht. 2018 hatten wir nur die Suns, 2017 gar kein Team mit maximal minus 8. 16-3, 15-3, 14-3. Und die zweistellig schlechten Net-Ratings, also diese 2014 bis 2016, das scheint keine super Ära gewesen zu sein für NBA-Basketball, zumindest was den Keller angeht. Da hatten wir deine Lakers 2016 mit minus 11,1 und eben die schon angesprochenen Sixers. 2015 waren es die Sixers, die Timberwolves und die Knicks mit jeweils minus 10, also einmal 0, einmal 7, einmal 9. 2014 Milwaukee minus 10,1, Philly minus 11,6, also ja, wie gesagt, die Process-Jahre. Und seitdem haben wir einmal die Knicks 2018 und einmal die Thunder 2021. Und das war's. Wenn Detroit und Charlotte so schlecht bleiben sollten, oder wenn Washington und Portland, das war nämlich vor ein, zwei Wochen noch so, dass die auch im zweistelligen Bereich waren, jetzt mit minus 9,5 und minus 9,6, drei Teams mit einem zweistellig schlechten Netrating, das wäre seit 2015 das erste Mal. Zwei Teams mit minus 11 mindestens wäre seit 2016 das erste Mal. Ja, als kleine Einordnung. Ich will damit sagen, es ist ein ziemliches Trauerspiel, was da unten passiert. Und ich sehe nicht so wirklich, wo die Besserung herkommen soll. Also klar, Detroit könnte man meinen, hoffentlich wird das ein bisschen besser. Ich sehe nicht unbedingt, wie Charlotte besser wird. Die fangen jetzt anscheinend gerade an, den Ausverkauf zu starten. Ich glaube, Portland wird eher in die andere Richtung gehen. Die Wizards sind sowieso ein Scherbenhaufen von vorne bis hinten. Und bei den Spurs könnte man sagen, okay, hoffentlich werden da ein paar Dinge verstanden. Und das scheint ja auch gerade so zu sein. Aber ich glaube, auch am Ende der Saison werden wir hier sitzen und uns diese Bottom Five angucken und uns denken, eieiei, das war schon ganz schön übel. Und mein Blick in die jüngere Vergangenheit hat das bestätigt, dass das schon sehr, sehr übel ist, was da gerade passiert.
Ja, auf jeden Fall. Fragt sich halt nur, woran genau das liegt, dass die Teams so dermaßen mies sind, weil wenn wir auf einen der Hauptgründe gucken, warum Teams in der NBA scheiße sind, und zwar den NBA Draft, beziehungsweise die Draft-Lottery, der kommende Draft-Jahrgang, dann ist es ja in diesem Jahr eher nicht so der ganz große Faktor. Da hätte es ja mehr Sinn ergeben, theoretisch, wenn mehr Teams richtig mies gewesen wären letztes Jahr, wo man mit einem ersten Pick quasi sich Victor Wembanyama hätte holen können. Und jetzt in so einem Jahr, wo eigentlich eine, was man so hört, relativ schwache Draft-Class folgen soll, dann auf einmal so viele, so dermaßen schlechte Teams zu sehen, überrascht dann schon ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Aber ja, es ist ein Trauerspiel. Es sind eine Menge Teams mit dabei, die man sich nicht gerne anschaut, die keinen schönen Basketball spielen, unabhängig davon, dass sie halt auch keinen erfolgreichen Basketball spielen. Ah ja, sehr, sehr mies, was einige Teams da zeigen.
Zumal das, was du gerade ansprichst mit der Draft-Class, das ist natürlich ein großes Thema. Also das Incentive, schlecht zu sein, ist einfach niedriger als generell in den letzten Jahren. Außerdem, also schau dir halt mal die Roster an von diesen Teams, die Pistons. Wenn du jetzt das Roster der Hornets oder der Pistons vergleichst mit den 16er Sixers oder so. Ich habe gerade mal reingeguckt. 2015, 16 die 76ers. Die Leader in Minutes per Game in diesem Team waren Ish Smith, Jahlil Okafor und Nerlens Noel. Das sind ja eigentlich, also vom Talentlevel her, sind das ja eigentlich Welten. Auf der anderen Seite könnte man sagen, die Liga generell wird immer besser. Wir reden in beiden Conferences ständig drüber, wie eng das zugeht und das Rennen um die Playoffs. Und da könnte man sagen, okay, vielleicht ist die Liga einfach so gut geworden, dass diese schlechten Teams dann halt doch abfallen im Vergleich zum Schnitt. Die offensive Revolution und die krassen Offensive Ratings und diese krassen Scoring-Explosionen, könnte man vielleicht den Case machen, okay, wenn irgendein Team halt dann mal 10 Dreier trifft in einem Viertel, dann ist Feierabend, so dann ist das Spiel vorbei und dann verlierst du halt auch mehr Spiele und hast ein schlechteres Net-Rating. Das sind so Ansätze, die ich mir vorstellen könnte, aber so eine richtige Erklärung, woran das jetzt liegt, habe ich auch nicht parat in diesem Jahr.
Aber es ist Ironisch, dass du die Scoring-Explosion angesprochen hast, denn das ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung zu meiner Headline. Wir haben uns hier auch nicht abgesprochen, denn darüber möchte ich jetzt mal ganz kurz reden. Mhm. Headline, sowas in die Richtung, die Scoring-Explosion in der NBA, die hat was, die ist schon cool, aber ich weiß nicht so 100%, was ich davon halten soll, und es hat nicht nur Vorteile und nicht nur schöne Aspekte. Wir haben in den letzten 76 Jahren haben wir 6 Spiele gehabt, wo ein Spieler über 70 Punkte gescored hat. In den 76 Jahren vor dem letzten Jahr. Und in diesem letzten Jahr haben wir 4 Spiele gehabt, in denen ein Spieler über 70 Punkte gescored hat. Und ich will mich hier jetzt überhaupt nicht unbeliebt machen und irgendwas faseln von wegen, das ist schlecht für die NBA und 70 Punkte Spiele reicht jetzt auch mal wieder, brauche ich nicht, so viel Entertainment ist es gar nicht, denn das ist nicht so. Ich genieße es sehr, solche Spiele zu sehen wie von Luka letzte Woche oder von Embiid ein paar Tage davor. Aber es ist ein sehr auffälliger Trend, dass generell Scoring in der NBA hochgeht, dass wir regelmäßig Spiele haben, wo Teams 140 Punkte machen. Dass es in dieser Saison auch niemand mehr mit der Wimper zuckt, wenn wir irgendwo ein Spiel haben, wo ein Team 150 Punkte scored in Regulation. Oder ich habe neulich das Lakers-Warriors-Game nicht gesehen und dann im Nachhinein das Ergebnis. Und ich dachte mir so, okay, 100, ich weiß gar nicht mehr was, es war 145, 144 oder so. Und habe überhaupt so, vor 5 Jahren hätte ich mir gedacht, okay, war das irgendwie ein Triple-Overtime-Game? Was ist da los? Und heute guckt man halt drauf. Und ich habe halt dann erst später erfahren, dass es halt in Verlängerung war. Aber es hätte mich halt auch überhaupt nicht schockiert, wenn das ein ganz normales Spiel in Regulation gewesen wäre. Und das ist halt schon ziemlich crazy. Ja, worauf ich hinaus möchte, ich würde gerne sehen, dass sich ein bisschen was ändert. Ich weiß nicht, inwiefern die NBA Interesse daran hat, dass sich etwas ändert, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man dieses High Scoring bevorzugt und fördert, weil es Schlagzeilen sind und weil es immer ums Geld geht und weil das einfach Entertainment ist. Und ich glaube, wenn alle 2-3 Tage jemand 70 Punkte scored, dass die NBA da auch nicht wirklich ein Problem damit hat, beziehungsweise auch Berichterstatter wie du und ich, weil das bringt Klicks, das sind Schlagzeilen, das ist halt cool, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man es Defenses zukünftig wieder leichter macht, Defense zu spielen. Ich weiß nicht so richtig, inwiefern ich dieses Argument von wegen, ja, offensive Spieler sind einfach geskillter mittlerweile und das Spiel entwickelt sich so viel weiter, dass es ja wenig verwunderlich ist, dass Offenses momentan so viele Punkte produzieren, weil sie halt einfach ja besser in der Lage sind, Defenses zu knacken. Ich weiß nicht, inwiefern das ein wirklich valides Argument ist, weil Defenses entwickeln sich auch weiter. Spieler werden auch am defensiven Ende geskillter. Warum soll man sich nur an einem Ende des Parketts weiterentwickeln? Warum soll es nur da eine Evolution geben? Und auch defensive Schemes, Systeme, Taktiken, das entwickelt sich alles weiter. Es ist nicht nur so, dass sich die Offensive weiterentwickelt und wir dadurch diese Scoring-Explosion sehen, während die Defense, ja, keine Ahnung, ja, da hat man einfach vor 20 Jahren schon das Maximum erreicht, was man in der NBA an oder im Basketball an Defense spielen kann, und deswegen geht das nicht mehr, während es einfach offensiv grenzenlose Opportunities nach oben gibt. So ist das in meinen Augen nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir es Defenses wieder leichter machen, Defense zu spielen. Das heißt nicht, dass hier Handchecking wieder eingeführt werden soll oder dass wir hier irgendwelche Three-Second-Violations nicht mehr pfeifen oder dass wir jetzt wieder erlauben, dass Defender einfach in der Zone rumstehen, ohne dass sie da irgendwie einen Mann verteidigen, solange wie sie wollen. Baby Steps. Wie wäre es denn, wenn wir anfangen würden, Moving Screens wirklich auch als Moving Screens zu pfeifen, und zwar am laufenden Band? Wie wäre es, wenn wir Push-Offs von offensiven Spielern, die wir in jedem Spiel sehen, einfach als Push-Offs pfeifen würden? Die NBA hat vor Jahren dieses Foul-Baiting einiger Spieler versucht zu unterdrücken, in dem gewisse Regeln geändert wurden und in dem Sachen als Offensivfoul gepfiffen wurden, die früher von Spielern wie Harden, Curry, Lillard, Doncic, Young, ja, oder Chris Paul oder wem auch immer, wo quasi Fouls gehandelt wurden und immer wieder versucht wurde, Embiid Verteidigern Fouls anzuhängen, dass die NBA da mit Regeländerungen versucht hat, entgegenzuwirken, aber in meinen Augen auch nicht zwangsweise mit der Intention, dass nicht mehr so viel gescored wird, sondern dass das Spiel einfach wieder ästhetischer wird und ja, wir nicht mehr so viele Freiwürfe sehen von gewissen Spielern, weil das einfach nicht das ist, was die Leute sehen wollen. Stellt sich raus, das hat kurzfristig was gebracht, aber A, haben offensive Spieler neue Wege gefunden, Verteidigern Fouls anzuhängen, sprich Joel Embiid beispielsweise ist da einer der Hauptkandidaten, Luka in diesem Jahr wieder. B, hat sich das dann auch alles wieder so ein bisschen gelegt, wie sehr die Refs das gepfiffen haben. Das war am Anfang dann sehr viel, dann war es ein bisschen zu viel sogar. Und jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, dass es wieder so ist wie vorher, dass man es offensiven Spielern nicht ganz so leicht macht, vielleicht Verteidigern Fouls anzuhängen, dass man es Defendern mit gewissen Regeln erleichtert, Drives zu verteidigen, ohne dass sie entweder den offensiven Spieler vorbeilassen müssen oder dass ein Foul gepfiffen wird, dass man einfach den Defenses ein bisschen mehr Möglichkeiten verschafft, dagegen zu wirken, gegen diese wahnsinnig geskillten offensiven Spieler.
Ja.
Ich habe nichts gegen ein 145 zu 140 in Regulation, aber dass es so Standard geworden ist und dass halt Defenses nichts mehr machen können dagegen, so richtig, das nervt mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich bin, also witzigerweise hast du den Low Post gehört gestern?
Mm-mm.
Da haben nämlich Zach Lowe und die Gästin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, diese nigerianischstämmige WNBA-Spielerin, die auch bei ESPN ist, das gucke ich kurz nebenher nach, das will ich jetzt nicht so stehen lassen. Haben genau über dieses Thema geredet und eben auch sind einen sehr ähnlichen Weg gegangen. Individuelle Scoring-Explosionen, generelle Scoring-Explosionen, was Liga und Teams angeht. Und dann natürlich die Frage, wie kann man das eindämmen? Sollte man es eindämmen? Was wären Regeländerungsansätze? Und da sind sie auch, diese Geschichte mit den Moving Screens, das wäre, glaube ich, ein Ansatz. Chinee Ogwumike heißt die gute Frau. Eine Idee, die Zach Lowe vorgebracht hat, die ich interessant fand, es gibt ja bekanntlich diese defensiven 3-Sekunden-Regel. Im FIBA-Basketball gibt's die gar nicht. Also da kannst du wirklich deinen 7-Footer in der Zone parken, wenn du das möchtest. Soweit muss man vielleicht nicht gehen, aber dass man aus diesen 3 Sekunden vielleicht 4 oder 5 Sekunden macht, weil das, also klar, Argument dagegen wäre, ja gut, die 3 Sekunden werden sowieso fast nie gepfiffen. Warum sollten dann die 4 oder 5? Aber es ist dann halt doch in den Köpfen der Spieler verankert und du siehst es oft, dass Spieler dann so kurz raus, auf den Zehenspitzen rausgehen und wieder reingehen und so weiter. Es würde, glaube ich, Defenses auch schematisch, scheme-technisch neue Wege eröffnen, dass du, ja, kreativere Zonen spielen kannst, dass du deinen Big eben doch einen Tick länger parken kannst, besser Hilfe schicken kannst und so weiter. Also das wäre ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob die Liga das machen würde, weil unterm Strich hast du natürlich recht, es geht ums Geld, es geht um Einschaltquoten, es geht um Social-Media-Klicks und eine Scoring-Explosion oder ein 150 zu 145 Spiel klickt sich halt einfach besser als das Gegenteil. Aber ich bin immer mehr auch der Meinung, dass man versuchen sollte, ein bisschen dagegen zu steuern, dass man jetzt aber auch die Kirche im Dorf lassen muss, weil ich fand es auch einen guten Punkt von dir. Defenses entwickeln sich ja auch. Und die besten Defenses der Liga haben schon Mittel und Wege gefunden, da ganz gut dagegen zu halten. Wenn du halt so ein Team bist wie die Wizards oder auch die Hawks, die sich auch schon zweimal haben, glaube ich, 150 einschenken lassen dieses Jahr, jeweils von den Pacers. Wenn du halt so ein Team bist, ja gut, dann kassierst du halt 140 Punkte. Dass die Celtics 140 Punkte kassieren oder die Timberwolves, das ist halt sehr viel unwahrscheinlicher. Deswegen, ja, ich bin bei dir, also meine Gedanken decken sich mit denen. Und eine Sache noch zu diesen individuellen Geschichten. Es ist geil, wenn Joel Embiid 70 macht, es ist geil, wenn Luka 73 macht. Und gerade bei diesem Luka-Spiel gegen die Hawks, es war ein enges Spiel. Die Hawks haben angefangen, ihm Double-Teams entgegenzuwerfen und so weiter. Und er hat dann wenig forciert, für mein Empfinden. Er hat viel auch die richtigen Pässe gespielt, die richtigen Entscheidungen getroffen. Bei Embiid, und nicht nur jetzt diese ganz hohen Sphären, sondern auch diese Geschichte mit seiner 30 und 10 Streak oder so, da hast du schon oft gemerkt, dass das einzige Ziel von ihm und zum Teil sogar das einzige Ziel der Sixers ist, war, ihm diese 30 Punkte irgendwie zu verschaffen. bei dem 70er-Game, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war lange entschieden. Also es gab eigentlich keinen Grund für ihn, im vierten Viertel noch auf dem Feld zu stehen. Und er war halt da und hat dann halt noch die 70 gejagt. Über Towns haben wir neulich schon gesprochen. Das war nochmal eine ganz andere Kategorie. Das nervt mich schon ein bisschen. Ich verstehe es irgendwo, wenn du dann merkst, okay, ich habe 58 Punkte nach drei Vierteln. Ja gut, dass dann irgendwo der Impuls da ist, jetzt gehe ich auf die 70 oder gehe auf die 65. Oder in dem Moment Adrenalin vollgepumpte NBA-Spieler denken sich wahrscheinlich, ich gehe jetzt für Kobes 81. Hm. Ich verstehe das schon irgendwo, aber es nimmt mir persönlich, also es hat mir keinen Spaß gemacht, dieses vierte Viertel von Embiid zu gucken zum Beispiel. Aber gut, was willst du dagegen machen? Es ist ja irgendwo auch verständlich. So, du jagst dann dein Career High, du jagst die historische Performance. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich bei dir, dass man vielleicht versuchen sollte, als Liga mit dem Regelwerk wenigstens ein bisschen gegenzusteuern, was diese krassen offensiven Explosionen angeht.
Jo.
Kommen wir zu unseren All-Stars?
Sehr gerne.
Ich würde vorschlagen, es gibt jetzt zwei Ansätze. Also ich glaube, wie gesagt, im Osten habe ich mehr Spots, bei denen ich mir unsicher bin. Im Westen hingegen ist die Diskussion um den letzten Spot bei mir eine sehr, sehr interessante. Das ist jetzt so ein bisschen eine Philosophiefrage. Wo möchtest du anfangen?
Lass uns ruhig im Osten anfangen.
Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Kurz zur Erinnerung, der Modus, All-Star Game, All-Star Roster. Wir haben eine Starting Five, bestehend aus zwei Guards und drei Frontcourt-Spielern. Die steht auch inzwischen schon fest. Also die All-Star-Starter im Osten, die tatsächlichen sind Tyrese Halliburton, Damian Lillard im Backcourt und im Frontcourt Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo und Joel Embiid. Und wenn wir dann auf die Bank gehen, sind es zwei weitere Guards, drei weitere Frontcourt-Spieler und zwei Wildcards, bei denen die Position dann egal ist. Lass uns vielleicht da anfangen, weil bei mir ist es so, dass sich diese Starting Five, wenn es nach mir geht, in einem Spot verändern würde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei dir ebenso sein wird. Und deswegen die Frage, wie zufrieden bist du mit diesen fünf Startern? Halli, Dame, Tatum, Giannis, Embiid.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Im Großen und Ganzen zufrieden. Ich denke, bei den drei Frontcourt-Spielern gibt es keine Diskussion. Tatum, Giannis, Embiid gehören da alle rein. Ich wüsste nicht, was irgendjemand für Argumente haben sollte gegen Tyrese Halliburton als All-Star-Starter. Allerdings stimme ich nicht so wirklich überein damit, dass Damian Lillard hier ein Starter geworden ist und dass er auch zum ersten Mal in seiner Karriere geworden ist. Einem Jahr, in dem er es eigentlich in meinen Augen somit am wenigsten verdient hätte. Also er hat in sehr vielen Jahren sehr viel besser gespielt als in diesem. Ich habe vier Backcourt-Spieler vor Damian Lillard im Osten in diesem Jahr.
Das heißt, aber du hast ihn noch mit drin als Wildcard dann?
Ich habe ihn noch mit drin als Wildcard, genau. Ich habe in meinem All-Star-Team quasi die beiden Backcourt-Starter, dann zwei Backcourt-Reservisten und meine beiden Wildcards sind dann ebenfalls zwei Guards.
Das ist bei mir ebenso. Und ich denke, wir haben auch dieselben sechs Guards. Also da wäre ich jetzt sehr überrascht.
Ich gehe stark davon aus, nur Lillard wäre halt der sechste von ihnen. Die anderen sind Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Trae Young und Tyrese Maxey. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer von den Nicht-Startern in meinen Augen Lillard ersetzen müsste, dann wäre es hauchdünn zwischen Donovan Mitchell und Jalen Brunson. Ich würde mich aber knapp für den Point Guard der Knicks entscheiden, hier um an der Seite von Halliburton in meinem Team zu starten.
Ja, okay. Same. Ich habe auch Brunson als Starter. Es war für mich auch die Frage zwischen Brunson und Mitchell. Ich habe mich ebenfalls für Brunson entschieden. Einfach erstens sprechen die Stats für ihn, auch wenn Mitchell jetzt gerade auf einem Heater ist und das in eine sehr gute Richtung tendiert. Aber Brunson, also Halliburton ist fix als Starter, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dann sind für mich die nächsten vier Kandidaten, und die habe ich mir bei Stathead eben ausspucken lassen und gegenüberstellen lassen, sind für mich eben Brunson, Mitchell, Lillard und Maxey. Also für mich, ich hätte Lillard auf jeden Fall vor Trey in diesem imaginären Ranking, weil Trey, den habe ich auch mit drin, auch als Wildcard. Aber das war für mich noch eher ein Wackelkandidat, weil, also Trey hat halt einen super komplizierten Case. So, ich habe die Kollegen von Jeden Tag NBA, Luca und Jonathan, haben kürzlich auch ihre All-Star-Teams aufgestellt und die hatten halt Trey quasi gar nicht in der Consideration mit drin. Was ich irgendwo verstehen kann, und das, da waren sie nicht die einzigen, also ich habe mir jetzt viele Artikel-Pods rechts und links angeschaut und angehört. Es sieht halt nicht geil aus, dass die Hawks mit einem Rekord von 19-27 auf Platz 11 sind im Osten. Trotzdem finde ich, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, ich finde Trae Young inzwischen underrated, was sehr schade ist. Und diese Counting Stats von
27-11.
Ja, also, und das bei einer Effizienz, die jetzt zumindest mal nicht himmelschreiend ist, bei, also die Art und Weise, wie er spielt, wie eine Ein-Mann-Offense sein kann. Das ist mir dann zu viel, um ihn letztendlich tatsächlich rauszulassen. Aber ich sehe schon, dass man ihn als Wackelkandidat sehen kann. Und das habe ich selber auch. Also mal so rum, hast du mit Locks gearbeitet? Also hast du Spieler, die du felsenfest drin hast und dann eine andere Kategorie mit Spielern, die vielleicht eher so Wackelkandidaten sind?
Naja, Mitchell und Brunson waren schon mit Sicherheit Locks. Also wenn ich überlege, ob ich dich mit reinnehmen würde als Starter statt einem der so gewählten Starter, dann ist es für mich schon ein Lock und jemand, der da auf jeden Fall mit reingehört. Aber ansonsten war das jetzt in diesem Osten nicht so wirklich. Also für mich ist halt so ein Reservisten-Lock ist jemand, der gut und gerne auch hätte ein Starter sein können.
Ja.
Und mir fällt jetzt auch gerade im Frontcourt niemand ein. Also auch meine drei Frontcourt-Spieler ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich mir dachte, okay, der hätte auch gut und gerne ein Argument haben können als Starter, oder der muss hier auf jeden Fall auch mit rein. Also es sind drei Spieler. Keiner von denen ist in meinen Augen auch ein Top-20-Spieler in der NBA.
Oh.
Oder ich habe jetzt jemanden vergessen, aber ich glaube, einer von denen ist auf jeden Fall in deinem Top-20-Ranking.
Naja, einer von denen ist in deiner Top-10. Also du hast jetzt hier Blasphemismus betrieben, du alter Jimmy-Fan. Hast du Butler nicht mit drin?
Nein.
Oh.
Nein. Hat irgendjemand Butler mit drin?
Ja. Ich?
Nein, nicht und, dieses Jahr.
Okay, da bin ich, lass uns das vertagen, da bin ich gleich gespannt.
Okay.
Wow, dass wir den Tag erleben, dass ich hier einen Jimmy Butler Stand einnehmen muss gegen dich.
Mhm.
Boah, how the turns have tabled.
how the tables.
Aus welchem Film ist das? Ist das irgendeinem? Egal.
Ist es nicht von The Office?
Ja, how the turntables have...
How the turntables, irgendwie. Ja. Oder aus das Büro.
Das Büro. Also, für mich ist Jimmy sogar ein Lock gewesen. Huh? Also, in diesem Osten habe ich die fünf Starter. Dame ist ein Lock, Mitchell ist ein Lock, Maxey ist ein Lock. Und Trey eben nicht, darauf wollte ich hinaus. Und dann eben noch Jimmy. Also ich habe 9 Locks für diese 12 Spots, für die, also an denen für mich kein Weg dran vorbeigeführt hat. Natürlich hat Jimmy keinen Case als Starter oder hat generell kein anderer Frontcourt-Spieler einen Case als Starter. Das liegt aber in meinen Augen eher an dem krassen Level von Tatum, Giannis und Embiid. Also an den drei führt halt überhaupt kein Weg vorbei. Aber nochmal zurück zu der Guard-Geschichte. Ich bin auch bei Brunson gelandet als Starter. Einfach weil er von diesen Vieren, also die Kandidaten, die es für mich gab für den zweiten Starter-Spot, und auch wenn wir da Trey jetzt noch mit reinnehmen, hat er das beste Offensiv-Rating mit 125, er hat das beste True-Shooting mit 60% und er ist der einzige, ja, wobei Mitchell jetzt gerade auch, aber er ist gerade im Vergleich zu Lillard, zu Maxey, ist er halt die erste Option der Knicks. Und das rechne ich ihm dann auch nochmal hoch an. Und zwar von einem sehr guten Knicks-Team, die jetzt gerade mit 30 und 17 auf Platz 4 sind im Osten. Maxey ist die zweite Geige hinter Embiid. Eine unfassbar geile zweite Geige, aber dann doch das gleiche bei Dame und Giannis. Da rechne ich das, was Brunson bisher macht, einfach nochmal einen Tick höher an, so von der Rolle her. Aber es war für mich auch eine sehr enge Entscheidung zwischen Brunson und Mitchell. Und ich habe dann tatsächlich Dame als meinen zweiten Guard auf der Bank und Maxi und Trey als die beiden Wildcards. Aber könnte von mir aus genauso, also wie gesagt, Maxi ist für mich auch ein Lock. Also das war klar, dass die drei, die ich dann hinter Brunson habe, dass die alle drei mit rein müssen. Und Trey als zweite Wildcard war dann letztendlich auch, also er ist kein Lock für mich, aber es war dann letztendlich auch ziemlich alternativlos. Was im Osten aber auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen an dem Mangel an Alternativen liegt.
Hm.
Das heißt, wir haben die Starting Five abgefrühstückt, wir haben die Guards und wir haben sogar jetzt auch unsere beiden Wildcards. Das lässt uns zum Frontcourt kommen.
Hm.
Ich glaube, also auf dem Papier brauche ich dich nicht großartig überzeugen von dem Case für Butler. 129er Offensivrating, 62% True Shooting, die Counting Stats. Er hat einfach immer noch dieses bescheuerte Emo-Bild bei BKRF. Hm. 21 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists. Und er hat halt 32 Spiele gemacht.
Hm.
Das ist deutlich weniger als ein paar der anderen Kandidaten. Das stimmt. Aber es hat mir dann doch noch gereicht. Einfach weil wir in den letzten Jahren aber auch immer wieder diese Geschichte, letztes Jahr zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, war ja Jimmy kein All-Star, weil er schon viel verpasst hatte und so ein bisschen Regular-Season-Jimmy. Das sieht dann halt irgendwann im Juni wieder ziemlich kacke aus, wenn er die Heat mal wieder in die Finals getragen hat mit irgendwelchen heroischen Vorstellungen. Was ist dein Case gegen Jimmy, beziehungsweise was wäre dein Case dann für deine anderen? Wen hast du denn im Frontcourt? Lass uns die drei vielleicht mal kurz durchgehen.
Ich habe erstmal einen anderen Heat-Spieler, und zwar Bam Adebayo.
Den habe ich auch.
Ich habe Scotty Barnes.
Okay.
Und Jaylen Brown.
Hm.
Hast du zwei anders?
Nein. Ich habe Jimmy, ich habe Bam. Was sich ehrlicherweise halt auch weird anfühlt, zwei Heatspieler zu haben,
ja, weil die
keine
auch
geile Saison spielen.
Ja.
Und dann habe ich für den dritten noch... Jaylen Brown geht nicht, wenn ich das jetzt richtig weiß. Jaylen Brown ist Guard. Das habe ich vorher extra noch nachgeguckt.
Wirklich?
Ja, warte. Ich schaue noch mal kurz. All-Star Voting zur Sicherheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jaylen Brown als Guard gelistet war. Deswegen musst du dich jetzt umentscheiden. Ich finde jetzt die letztendlichen Voting-Ergebnisse nicht...
Ich habe es gefunden. Jaylen Brown ist im Frontcourt.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe nämlich jetzt auch den Fehler entdeckt. Ich habe vorher geguckt und habe dort dieselbe Grafik mit den All-Star-Voting-Returns gefunden, aber von letztem Jahr offensichtlich. Und da war er noch als Guard gelistet. Ja gut, dann bin ich mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn mit reinnehmen will, aber dann hat er natürlich einen sehr, sehr guten Case.
Hm.
Okay, dann lassen wir das gelten. Du hast also Bam, Brown und... Wer war jetzt dein Dritter? Scotty Barnes.
Scotty Barnes, ja.
Okay, also was ist dein Case gegen Jimmy im Vergleich zu den drei?
Er hat halt deutlich weniger Spiele gemacht als alle von ihnen. Also Scotty Barnes hat 46 Games gemacht, Brown 44, Butler 32. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Und Butlers genereller Impact of Winning ist bisher nicht wirklich groß. Spielt defensiv keine überragende Saison. Legt halt zwar seine individuellen Stats auf, aber ist da niemand, der jetzt so die ganze Mannschaft mitreißt, auf seinem Rücken trägt. Er setzt immer mal seine Akzente und das macht er auch immer noch effizient, aber er spielt für seine Verhältnisse keine gute Saison und sein genereller Impact jetzt so als Regular-Season-Spieler der ersten Saisonhälfte ist in meinen Augen deutlich kleiner als der von meinen Kandidaten. Gerade wenn man es mit Bam Adebayo vergleicht, was man gut vergleichen kann, weil die beiden spielen im gleichen Team. Bam Adebayo ist bisher viel, viel wichtiger für Miami gewesen. Als defensiver Anker, als jemand, der in der Offensive mehr Aufgaben denn je übernommen hat. Als Rebounder, als Anführer, als Leader, als jemand, der den Ton angibt. Als Scorer war er noch nie so gut wie in diesem Jahr, in meinen Augen. Er hat da sein Game weiterentwickelt. In meinen Augen... Idris Femi Adebayo, ein verdienterer All-Star in diesem Jahr als ein Jimmy Butler. Dann hast du jetzt Scotty Barnes, der viel, viel mehr Spiele absolviert hat, da die Raptors auf seinen Schultern trägt. Sicherlich nicht von Teamerfolg geprägt bisher, aber sein Entwicklungssprung in diesem Jahr ist halt insane. Und das, was er, glaube ich, für Toronto macht, Nacht für Nacht, Spiel für Spiel, ohne verletzt zu sein, immer alles gibt, das ist halt schwierig zu vergleichen mit jemandem, der die erste Saisonhälfte nutzt, um halt zu chillen und Verletzungen auszukurieren. Und Jaylen Brown, unfassbar wichtig für das, was die Celtics machen, spielt offensiv sehr effizient, spielt in meinen Augen herausragenden defensiven Basketball. Da könnte man langsam auch mal in Richtung All-Defense denken bei ihm, wie ich auch neulich gesagt hatte in meiner Analyse der in meinen Augen besten Defense der NBA von Boston. Also hier drei Kandidaten. Ich würde jetzt nicht wahnsinnig diskutieren, wenn jemand jetzt Butler über jemanden wie Barnes hat, aber Miami hat es auch einfach nicht verdient, in diesem Jahr zwei All-Stars zu haben. Und dann würde ich schon eher gehen in Richtung Julius Randle. Ja, gut, Porzingis, das würde bedeuten, dass die Celtics dann drei hätten, was auch ganz schön viel wären. Aber ja, jemand wie Julius Randle beispielsweise.
Ja, das ist auch der letzte. Also Randle und Porzingis sind auch die letzten beiden, die bei mir noch hier auf der Liste stehen. Ich nehme Brown mit rein. Das ändert jetzt dann doch was an dem Case, weil auch wenn die Stats jetzt gerade im Vergleich zu einem Porzingis oder so, oder auch generell zu, also jetzt sowohl eine Offensivrating hat er das schlechteste von diesen sechs, die ich jetzt hier stehen habe, also Porzingis, Butler, Barnes, Randle, Adebayo, Brown. True Shooting zumindest das drittbeste, aber also wir wissen ja, was wir von Jaylen Brown bekommen und das ist nicht super viel Playmaking. Aber er ist halt der, ja, kann man den Case machen, dass Porzingis für die Celtics wichtiger ist als Jaylen Brown?
Die Stats sagen zumindest nein dieses Jahr. Die Advanced Stats sagen nicht unbedingt, dass die Celtics besser sind mit Porzingis, als sie es ohne ihn sind. Aber wenn wir die wichtigsten Celtics-Spieler, wenn wir die wichtigsten Spieler der Celtics ranken, haben wir in meinen Augen Tatum an 1. Und dann Holiday an 2, White an 3 und dann Brown und Porzingis. Ironischerweise die beiden, über die wir hier reden, als potenzielle All-Stars, sind dann die 4 und 5. Aber das hat auch was damit zu tun, dass ja der Backcourt im Osten sehr viel umkämpfter ist als der Frontcourt. Also dass Derek White hier auch keinen Platz findet, schmerzt mich ein bisschen. Aber was willst du machen bei dieser Konkurrenz?
Das stimmt, das ist wohl wahr. Bei den Heat übrigens, also ja, das, die alte Leier on-off immer mit Vorsicht zu genießen. Die Heat sind mit Bam Adebayo auf dem Feld minus 2,5 schlechter und mit Jimmy Butler plus 7,4. Was vor allem an der Offense liegt, weil die Offense, also Jimmy halt einen riesigen Einfluss auf die Offense hat bei den Heat. Und ich versuche jetzt gerade noch, also ja, ich habe auch Bauchschmerzen dabei, den Heat zwei All-Stars zu geben. Vor allem, weil sie jetzt inmitten einer, was ist es, 7-Game-Losing-Streak sind oder so. Aber wenn wir, ich versuche auch nicht überzureagieren auf dieses, es ist schwierig, auf eine 7-Game-Losing-Streak nicht überzureagieren. Aber davor sah das ja nicht so schlecht aus. Also letztendlich sind wir dann ja bei, sind wir bei 11 von 12 bei den gleichen Namen gelandet. Ich bleib bei Jimmy über Scottie Barnes und auch über Julius Randle. Auch da wieder. Man will sich nicht zu sehr an Effizienz-Stats aufhängen, aber Jimmy 129 versus Scotty 115 ist halt schon eine krasse Diskrepanz. True Shooting genauso. Und es ist so ein bisschen auch das Trae Young-Problem. Also Scotty Barnes, geile Saison. MIP-Case. Die Raptors sind halt 16-30.
Ja, wobei All-Star noch so das ist, wo ich den Teamerfolg am ehesten ignoriere im Vergleich zu allen möglichen Awards und Auszeichnungen. Also wenn ich hier Liebe für Trae Young und Scottie Barnes, wo dann?
Das stimmt. Das heißt,
aber ich kann es nachvollziehen. Das,
also dementsprechend dann auch Wemby im Westen mit drin, nehme ich mal an.
Nee, wir wollen hier die Spannungskurve ein bisschen hochhalten. Spannungskurve. Vielleicht?
Dann lass uns rübergehen. Also, Recap. Wir haben beide Brunson als zweiten Starter neben Halliburton. Wir haben beide Lillard, Mitchell, Maxi und Trey als vier weitere Guards, also zwei Guards und zwei Wildcard-Spots. Wir haben beide Bam Adebayo und Jaylen Brown auf den Forward-Spots und du hast Scottie Barnes mit drin und ich habe Jimmy Butler mit drin als letzten Frontcourt-Spieler oder als dritten Frontcourt-Spieler. Dann gehen wir rüber in den Westen. Am Anfang, als habe ich ja eingangs schon angedeutet, würde ich am Anfang als Einordnung einwerfen. Ich habe im Westen 11 Locks. Das heißt, quasi nur noch ein Spot übrig. Die tatsächliche Starting Five, also ich glaube, Luca und Shay im Backcourt ist sehr eindeutig.
Lukas 73-Punkte-Spiel hat es dann besiegelt für mich.
Absolut.
Ja.
Jokic im Frontcourt ist alternativlos und sind es dann letztendlich LeBron und KD geworden, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr sicher.
Es sind LeBron und KD geworden, ja.
Ich finde, das kann man durchaus diskutieren, weil es für mich vor allem zwei Kandidaten gibt, die da mehr oder weniger auf einem Level stehen. Ich habe mich auch für KD entschieden als vierten Starter und ich habe mich tatsächlich auch für LeBron entschieden als fünften Starter.
Wirklich?
Wobei ich aber sagen muss, also es war für mich zu 100%, die sind mit drin. Und dann war das für LeBron so ein bisschen ein Sympathie, es ist LeBron-Bonus, Hand aufs Herz. Also ich glaube, wenn man wirklich minutiös den Case macht, haben vielleicht sowohl sein Kollege Anthony Davis als auch Kawhi Leonard einen besseren Case als Starter.
So sehe ich das nämlich.
Ja. War mir dann aber relativ egal. Ich wusste, ich habe sie alle drei mit drin und dann wollte ich einfach LeBron in dieser Starting-Lineup sehen.
Ja, nee, also ich gehe mit Davis und Kawhi als meine Starter und LeBron und KD auf der Bank, wobei man bei KD noch am ehesten den Case machen kann, dass er auch Starter sein soll. Aber Kawhi von den Vieren mit Sicherheit ein Starter in meinen Augen und Davis über LeBron für die Lakers. Davis spielt den besten Regular Season Ball seines Lebens an beiden Enden des Parketts und ist, glaube ich, einfach nach wie vor wichtiger für die Lakers als es LeBron ist, hat mehr Impact an beiden Enden des Parketts. Von daher Davis und Kawhi meine Starter, LeBron und KD Locks als Reservisten.
Ja, okay, bin ich voll dabei. Also wie gesagt, für mich sind die vier spielen es unter sich aus, wer da in der Starting-Lineup landet und wer nicht. Hast du den dritten Frontcourt-Spieler auf der Bank? Ist das für dich auch ein Lock oder zumindest annähernd Lock?
Ich habe das nicht so mit Locks irgendwie runtergebrochen. Ich hatte auf jeden Fall so meine Probleme, da jemanden zu finden, weil es verschiedene Kandidaten gab. Aber es war jetzt auch nicht so, dass... Also ich habe zwei Backcourt-Spieler als meine Wildcards. Also ich habe wirklich diesen einen Frontcourt-Spieler jetzt noch mit dabei, es ist Paul George, und habe dann aber keinen anderen Frontcourt-Spieler noch so sehr gemocht, dass ich ihn mit reinnehme bei den Wildcards. Also Paul George ist mein dritter Frontcourt-Reservist.
Ja, ich bin auch bei PG-13 gelandet. Für mich in meinem System, again, Lock fürs All-Star-Game. Und bei den Wildcards habe ich auch einen Guard und damit einen Lock und der zweite Wildcard-Spot, das ist der, bei dem für mich gibt's fünf Kandidaten. Naja, viereinhalb. Aber dann sind wir uns da, also wie gesagt, ich habe AD und Kawhi, die du bei den Startern hast, du hast dafür LeBron und KD, wir haben beide Paul George. Sind deine beiden Guards Booker und Edwards?
Edwards und Curry.
Okay. Curry ist mein Wildcard-Guard-Lock.
Hm.
Und Booker hast du dann als eine der Wildcards?
Ja.
Okay, dann sind wir... Also das sind meine 11 Locks. Dann sind wir uns auch da einig. Und der 12. war dann für mich sehr... Naja, ist es dann... Also angesichts der Tatsache, dass ich, wie gesagt, 5 Kandidaten habe für diesen letzten Wildcard-Spot und nur einer davon ist ein Guard, kann ich davon ausgehen, dass De'Aaron Fox dein letzter All-Star ist?
Ja.
Okay.
Ja.
Dann überzeug mich da mal bitte, weil... Ich habe von diesen, also meine anderen Kandidaten sind sein Kings-Kollege Domantas Sabonis, Lauri Markkanen, Rudy Gobert und in Klammern Alperen Şengün, aber der fällt dann, glaube ich, schon nochmal ab im Vergleich hier zu den anderen. Ich habe minimal in Richtung Rudy Gobert tendiert. Warum sollte ich da jetzt Fox als letzten Namen hinschreiben?
Gute Frage. Ich glaube, dass Fox nochmal einen gigantischen Schritt gemacht hat, gerade als Dreier- und Pull-Up-Werfer. Neulich ein Video dazu gemacht, und dieses Jahr dann 8 Dreier pro Spiel trifft, 39% davon, was halt insane ist und eine Menge verändert für ihn. Der Mann macht halt 28 Punkte und 6 Assists pro Abend und da kann Gobert nicht mithalten, dessen defensiven Impact schon riesig ist, der ist mein Defense Player of the Year, aber er ist auch umgeben von sehr, 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 sehr guten Verteidigern. bei den Timberwolves, was jetzt seine Leistung nicht irgendwie kleinreden soll, aber es ist jetzt nicht nur so, dass er alleine diese Defense der Timberwolves so gut macht, sondern das hat mit einer Menge anderen Faktoren ebenfalls zu tun. Also ja, die Counting Stats 28-6 bei genug Spielen und genug Effizienz für De'Aaron Fox. Und ich habe ihn halt auch vor jemanden wie Sabonis, der in meinen Augen, und da mache ich mich jetzt sehr unbeliebt mit, aber halt sehr überbewertet ist in meinen Augen nach wie vor. Und auch eine überwertete Saison spielt. Auch auf die Gefahr, dass die Leute jetzt nicht gerne hören und gerade Kings-Fans nicht gerne hören. Aber das, was Sabonis-Leistung halt so in Anführungszeichen historisch macht, sind halt immer die Rebounds mit dabei. Und Rebounds als individuelle Statistik krass nicht aussagekräftig und krass überbewertet. Und wenn man diese Rebounds aus dieser Gleichung rausnehmen würde, dann wäre das, was Sabonis macht, nicht historisch. Also jedes Mal, wenn ich irgendeinen Tweet lese oder so, dass Sabonis in irgendeiner Art und Weise der erste Spieler ist, der das und das geschafft hat, oder einer von nur ganz wenigen Spielern, der das und das geschafft hat, dann sind es die Rebounds, die das am Ende historisch machen, oder die Rebounds, die am Ende der Grund sind, warum das und das historisch ist. Und das ist ähnlich wie bei Westbrook damals. So, würde man die Rebounds aus dieser Gleichung rausnehmen, dann wäre das sicherlich gut, was er macht, immer noch. Aber dann wäre es halt nicht so historisch gut. Und individuelle Rebounds sind sehr überbewertet und haben sehr wenig Aussagekraft am Ende. Und es geht darum, dass man als Team gut reboundet, und wie groß der Impact eines Spielers ist aufs Team Rebounding, hat relativ wenig zu tun mit individuellen defensiven Rebounds. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. In meinen Augen, Sabonis bleibt ein Spieler mit sehr vielen Lücken in seinem Game, die gerade in den Playoffs ausgenutzt werden und auch in der Regular Season teilweise ausgenutzt werden können. Und in meinen Augen Respekt vor dem, was er macht. Aber da gibt es genug Spieler, die einen besseren Case haben. Und Gobert hätte zum Beispiel in meinen Augen einen besseren Case als ein Sabonis.
Ja, auf jeden Fall. Also Fox über Sabonis in Sachen All-Star-Case und auch in Sachen Wichtigkeit für die Kings. Da bin ich voll bei dir.
Ja.
Der Case für Gobert ist natürlich genau das, was du jetzt auch gerade angerissen hast. So, ja, er ist nicht allein verantwortlich für die krasse Defense der Timberwolves, aber er ist eben der Defensive Player of the Year, Frontrunner, der Anker, der Anführer dieser Defense, und die ja nicht nur die beste Defense ist, sondern die auch noch, also statistisch, ich habe dein Celtics-Video neulich gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, eins deiner some of your best work, wenn ich das mal so sagen darf.
Danke.
Aber statistisch sind halt die Timberwolves mit fast 2 Punkten pro 100 Ballbesitzen die beste Defense vor Cleveland und Boston, die da auf Platz 2 und 3 kommen. Und er ist der Anführer dafür. Das wäre halt sein Case. Der Case dagegen ist zum einen, dass niemand Rudy Gobert in einem All-Star-Game sehen will. Und zum anderen, dass, wie du sagst, diese Minnesota-Defense und auch generell, also ich bin kein Freund von, ja, Boston ist jetzt Erster und Minnesota ist Erster im Westen und deswegen brauchen die jetzt 2 All-Stars. Also das finde ich Quatsch. Aber hat schon auch ein bisschen was, ist schon was dran. Also Minnesota zu belohnen für diese geile Saison bislang mit einem zweiten All-Star. Und da ist es dann für mich definitiv, also ich habe zum Teil auch den Take gehört, dann der zweite wäre dann Towns, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, und bei Sabonis, die Counting Stats sehen halt krass aus. Ich glaube, Markkanen müssen wir hier noch ein bisschen Liebe geben, weil
auf jeden Fall
die Advanced Stats halt absolut wild sind. Also 64,5% True Shooting, ein 132er Offensivrating.
Yes.
23,7 Punkte, 8,8 Rebounds. 38 Spiele absolviert, das ist deutlich weniger im Vergleich zu Sabonis und Gobert. Es ist nur eins weniger als Fox. Also ich glaube, für mich ist es ein 3-Kopf-Rennen zwischen Lauri, Fox und Rudy. Ich bin dann aber auch bei ich will nicht langweilig sein. Wir machen hier jetzt nicht 12 für 12 im Westen. Ich gehe mit Rudy Gobert.
Vollkommen okay.
Kopf an Kopf mit Fox.
Klingt gut.
Ja, irgendwelche Kandidaten, über die wir noch nicht... Nee, eigentlich, also wie gesagt, im Osten habe ich mich ein bisschen schwerer getan, was so diese letzten Spots angeht. Im Westen war es jetzt nur dieser eine. Das heißt, wir sind in jeder Conference jeweils 11 von 12 gegangen. Im Osten Jimmy versus Barnes und im Westen Fox versus Gobert. Aber ansonsten sind wir uns auf voller Linie einig.
Super.
Gut, dann bleibt nur noch die... Das ist eine knackige Folge heute, das ist schön.
Knackig, ja.
Bleibt nur noch die Trivia-Frage. Und auch da, also wir kommen langsam an einen Punkt in der Trivia-Welt, an dem ich mir nicht mehr zu 100% sicher bin, ob ich die Frage nicht schon mal gestellt habe. Also zur Not musst du mich gleich stoppen. Meine Atlanta Hawks haben bislang in dieser Saison sage und schreibe 20 Spiele gewonnen. Das ist nicht gut. Das ist jetzt aber auch nicht der Punkt der Frage. Das bringt den Atlanta Hawks Head Coach Quinn Snyder, von dem sich viele, inklusive mir, erhofft hätten, dass er einen etwas größeren Impact hat, als er das bislang hatte. Dennoch, das bringt ihn in seiner Karriere für die Regular Season Wins, hat er vor kurzem die 400er Marke geknackt und steht jetzt bei 402 Wins. Damit ist er übrigens der 55. Coach in NBA History, der diese 400er Marke knackt. Billy Donovan ist relativ nah dran, Monty Williams ist nah dran, aber dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen, bis Monty Williams 27 weitere Siege gesammelt hat. Das ist aber nicht die Frage. Nenn mir bitte die anderen 54.
Nee.
Von diesen anderen 54 sind 8 aktive Coaches dabei, die aktuell ein Team in der NBA coachen, an der Seitenlinie stehen. Wer sind die 8 NBA Head Coaches, die mehr Siege in ihrer Karriere zu verzeichnen haben als Quinn Snyder?
Greg Popovich.
Natürlich. Mit 1376 All-Time Number One.
Spo, Best Coach in the Business.
Yes. Insgesamt auf Platz 19 mit 728 und im Ranking der Aktiven ist er auf Platz 3.
Rick Carlisle.
Jawohl. Platz 2 und Platz 14 insgesamt mit 923 Siegen. Vielleicht ganz kurz als Allgemeinwissensding. Platz 2 All-Time ist Don Nelson, Platz 3 Lenny Wilkins und so die weiteren großen Namen. Pat Riley auf 5, yeah. Phil Jackson auf 7, yeah. Doc Rivers auf 9. Ah, okay. Naja, technically Doc Rivers auf Platz 9 All-Time. Das heißt, es sind 9.
Uff, den hätte ich vergessen.
Und Doc, das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Ja, Doc Rivers ist da noch mit drin.
Steve Kerr muss dabei sein.
Steve Kerr auf Platz 38 All-Time mit 493, was mir ein bisschen wenig vorkommt. Aber er hat halt auch erst 2015 angefangen zu coachen. Also.
Und es fehlen eben so 25 Siege aus der Warriors 2015-16er Saison. Damals hat ja the one and only Luke Walton übernommen für Steve Kerr und hat die Dubs da zu diesem krassen Start geführt. Ich nehme an, dass die nicht als Steve Kerr-Siege verbucht werden. Oder also ich weiß nicht, wie das da gerechnet wird. Na gut, machen wir weiter. Jetzt wird es schon langsam schwierig.
Ja, ein paar Knifflige sind dabei. Muss man kurz gucken. Pop hast du, Carlisle hast du, Spo hast du, Doc Rivers haben wir uns gemeinsam erschlossen. Kerr hast du, das heißt, es fehlen noch 1, 2, 3, 4.
Bei Ty Lue könnte es knapp werden, aber ich glaube es fast nicht, weil der noch nicht lange genug dabei ist und noch generell, glaube ich, nicht so viele Saisons hatte, wo er so krass viele Spiele gewonnen hat.
Ja.
Also Ty Lue nicht.
Ty Lue ist auf Platz 79 All-Time. Hinter Jason Kidd, was ein bisschen traurig ist.
Ansonsten im Westen. Frank Vogel hat ja in Indiana früher viel gecoacht. Der könnte dabei sein?
Ja, Platz 43 mit 458 Siegen.
Boah, Michael Malone, kann das sein? Aber der hat der so viel gewonnen mit Denver? Aber der ist halt schon jahrelang dabei.
Und hat ja auch immer gute Teams.
Ich weiß nicht. Ist Michael Malone dabei oder nicht?
Yes, Platz 47, 439.
Ansonsten glaube ich nicht, dass aus dem Westen noch jemand ist.
Doch, einer. Der auch schon ewig dabei ist, den man aber nicht so unbedingt auf dem Schirm hat, dass er ewig dabei ist. Und der mit einem gewissen LeBron James sehr, sehr viele Siege gesammelt hat.
Aha. Wer denn?
Mike Brown.
Der
in LeBrons Anfangszeit, also ab 2006 war der ja Cavs-Coach für drei, vier, fünf Jahre, schon ein Weilchen. Und inzwischen jetzt eben bei den Kings. 422, also 20 mehr als Quinn Snyder. Hot Take, den wird er nicht mehr einholen diese Saison.
Ja.
Einer fehlt noch, ein ziemlich offensichtlicher, der dich wahrscheinlich anschreien wird, dafür, dass du ihn jetzt hier vergessen hast bislang.
Aber nicht mehr aus dem Westen, dann gehen wir in den Osten.
Nee, wir sind wieder im Osten.
Dann lass ich mal kurz die Ost-Standings öffnen.
Eis, Eis, Eis.
Ach, Tommy.
Tommy.
Fips.
Der Fips.
Yes.
Seit 2011 zugange in der NBA.
Dritter im Osten.
Ja, crazy. Krass, ne?
Ja.
Tom Thibodeau hatte in Chicago einige gute Teams. In Minnesota war er nicht so schrecklich, wie man denken würde. Und jetzt eben bei den Knicks seit 4 Jahren. Und das sind dann insgesamt, reicht das für Platz 36 im All-Time-Ranking mit 508. Damit ist er einer von 36 Coaches, die diese 500 geknackt haben. Steve Kerr ist relativ kurz davor. 7 fehlen ihm noch. Mal gucken, ob er das noch knackt dieses Jahr mit den Warriors. Und ja, ich guck mal noch so eine andere. Ein paar große Namen vielleicht. Mike D'Antoni ist auf Platz 22. Terry Stotts ist weit oben. Wo war denn Terry Stotts zu Beginn? Seit 2003? Terry Stotts war mal in Atlanta 2 Jahre, Milwaukee 2 Jahre und dann eben sehr lange Portland. Ah ja klar, die Portland-Teams waren halt auch oft gut in den Jahren. Naja, schön. Schön, schön.
Ja.
Damit sind wir durch.
Sind wir durch.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wirst du im Concrete Jungle, where dreams are made of sein zu der Zeit. Und damit meine ich nicht der Sau.
Ich werde nie vergessen, wie ich vor 2 Jahren war. Concrete Jungle, where dreams are made of, war meine Instagram-Caption unter einem Post. Und irgend so ein Hater, irgend so ein Neider hat geschrieben, 0815-Caption. Weißt du, wer das war?
Ich erinnere mich nicht mehr, aber es vielleicht war ich's, wenn du so sagst.
Ja, ja.
Na, das hört sich gar nicht an. 15
Caption, nee.
Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Einschalten. Gebt uns gerne Feedback, wenn ihr Lust habt. Irgendwelche von diesen All-Star-Cases, mit denen ihr nicht d'accord seid. Wir sind natürlich gespannt, was tatsächlich bei rauskommt. Also das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Die Starter wurden ja gewählt. 50% Fans, 25% Medienvertreter, 25% Spieler. Was der Grund ist, warum zum Beispiel Thanasis Antetokounmpo einen Vote bekommen hat. Von wem der wohl kam. Und da waren auch irgendwie wilde Sachen dabei. Steven Adams hatte irgendwie 9 Starter-Votes, der keine Minute auf dem Feld stand dieses Jahr. Das ist immer ein bisschen ein Zirkus. Aber die Reservisten, die Bankspieler, werden von den Coaches gewählt. Und deswegen einige Namen, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, so jemand wie Kyrie Irving zum Beispiel. Jamal Murray könnte ich mir vorstellen, dass der sehr viel Credit bekommt von den Coaches. Auch noch für den Finals-Run und so weiter oder den Championship-Run. Mhm. Da können wir gespannt sein, inwiefern sich das deckt hier mit unseren Einschätzungen. Ja, bis dahin, Leute. Vielen lieben Dank. Wir hören uns nächste Woche. Julius, dir viel Spaß in New York City.
Danke.
Und dann bis bald. Macht's gut. Ciao.
Ciao.